Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher. Autorin ist Emilia Pardo-Bassan. Wir sind bei Folge 248 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 186. Dieser Podcast wird einige Minuten länger dauern, aber ich habe zwei wunderbare Geschichten für Sie. Die Spanierin, die in Galizien geboren ist und vor rund 100 Jahren verstarb. Wir haben sie in Folge 1 von 3 vorgestellt. Emilia Pardo-Bassan hat heute zwei Geschichten für uns. Und zwar die namengebende Geschichte, die rosafarbene Perle. Und die zweite Geschichte heißt die Ähnlichkeit. Übersetzt wurde es von einem Team aus 4 Personen. Wir kommen jetzt zum Übersetzer Florian Weber, der auch das Vor- und Nachwort schrieb. Die rosafarbene Perle. Nur wer sich tagsüber einschließt und nachtstundenlang wach bleibt, um Geld für die Launen einer geliebten Frau zu verdienen, sagt mein unglücklicher Freund mit gebrochener Stimme, nur der wird verstehen, welche Freude es bereitet, heimlich eine ordentliche Summe zurückzulegen, um sie, hat man sie endlich beisammen, in die wunderlichste, extravaganteste und sinnloseste Grille dieser Frau zu stecken. Was für sie ein ferner, unerfüllbarer Traum war, ein Begehren so aberwitzig, dass es kaum ihre Fantasie zu kitzeln vermochte, das verschaffen ihr meine Entschlossenheit, mein Fleiß und meine Liebe im Nu. Und schon glaube ich, Bewunderung in ihren Augen zu sehen. Schon spüre ich, wie ihre Arme sich um meinen Hals legen, mich im Rausch der Dankbarkeit umschlingen. Als ich mit gefüllter Geldbörse und jubelnden Herzen auf die Straße trat, war meine einzige Befürchtung, dass der Juwelier die beiden entzückenden, rosafarbenen Perlen bereits verkauft haben könnte, von denen Lucilla an jenem Abend so begeistert war, als sie, an meinem Arm hängend, das Schaufenster mit ihren Augen geradezu verschlang. Es ist äußerst schwierig, zwei Perlen in dieser seltenen, eigentümlichen Farbe, von solch herrlichem Lüster, solch perfekter Kugelform, solch absoluter Gleichheit zu finden. Daher hielt ich es für ausgeschlossen, dass nicht schon irgendeine Dame, ähnlich launenhaft wie meine Frau, nur reicher, sie in ihrem Schmuckkästchen verwahrte. Wie würde es mich schmerzen, wenn dies geschehen wäre? Mein Herz klopfte, als ich auf der sauberen Glasfläche zwischen einem prächtigen Collier und einer Kaskade goldener Armbänder das feine, weißsamtene Etui erblickte, in dem die beiden in brillanten eingefassten rosafarbenen Perlen geheimnisvoll glänzten. Obwohl ich darauf gefasst war, dass diese Laune ihren Preis haben würde, war ich von dem hohen Betrag, den der Juwelier für die Perlen verlangte, doch überrascht. Meine gesamten Ersparnisse und noch ein bisschen mehr würden für diese beiden Knöpfchen draufgehen, die nicht viel größer waren als eine kleine Kichererbse. Mich ergriff der Zweifel. Ich bin ja so unerfahren in Luxusdingen. Ob der Juwelier wohl meine Unwissenheit ausnutzen wollte, ob er eine Fantasiesumme forderte, ob er mir vielleicht anzusehen glaubte, dass ich kein Mann war, der sich zwei rosafarbene Perlen leisten konnte. Während ich solches bedachte, sah ich durch das hohe, durchscheinende Ladenfenster meinen alten Klassenkameraden und besten Freund Gonzaga Lorente vorbeigehen. Kaum hatte ich seine schmucke Gestalt erblickt, stand ich auch schon draußen und rief nach ihm. Wer hätte mich besser beraten können als der elegante Gonzaga, der so weltmännisch und stets auf dem neuesten Stand der Mode war und sich in so vornehmen Kreisen bewegte, dass ich jeden seiner Besuche in unserem bescheidenen bürgerlichen Haus, und zuletzt waren es ziemlich viele, für einen ganz besonderen Beweis seiner Zuneigung erachtete? Herzlich überrascht wandte sich Gonzaga um, betrat mit mir den Juwelierladen und hörte sich mein Anliegen an. Sogleich erklärte er sich zum Bewunderer der rosafarbenen Perlen und er fügte hinzu, ihm sei bekannt, dass gewisse wohlhabende Damen, von denen er zwei oder drei mit ihren klangvollen Titeln nannte, alles gegeben hätten, um sie zu erwerben. Dann nahm er mich beiseite und versicherte mir, dass der Preis des Juweliers in Anbetracht der Einzigartigkeit der Perlen keineswegs überzogen war. Da ich, verärgert über die kleine Summe, die mir in diesem Augenblick fehlte, noch immer zögerte, öffnete Gonzaga mit liebenswürdiger Unumwundenheit seine Börse, reichte mir einige Scheine und schwor scherzhaft, wenn ich diese kleine Gefälligkeit nicht von ihm annähme, würde er mich in seinem ganzen Leben nie wieder ansehen. Wie erbärmlich wir doch sind. Ich hätte das Darlehen niemals annehmen sollen. Ich hätte nur kaufen sollen, was ich bezahlen konnte. Doch ich war von einer Leidenschaft beherrscht und hätte auf Knien jede Hand geküsst, die mir das Mittel gab, sie zu befriedigen. Wir verabredeten, dass Gonzaga zur feierlichen Einweihung der rosafarbenen Perlen am folgenden Tag mit uns essen würde. Und mit dem Etui in der Tasche eilte ich nach Hause. Am liebsten wäre ich geflogen. Lucilla war im Haus zugange, als ich eintrat. Und wie ich dann vor ihr stand und ihr glücklich sagte, »Durchsuch mich«, begriff sie sogleich und murmelte, »Hast du etwa ein Geschenk für mich?« Lebhaft und frech, wie es ihre Art war, kehrte sie das Innere meiner Taschen nach außen und kitzelte mich genüsslich, bis sie schließlich das Etui fand. Den Schrei, den sie ausstieß, als sie die Perlen sah, war einer von denen, die man nie vergisst. Im Überschwang ihrer Dankbarkeit streichelte sie mein Gesicht und küsste mich sogar. Ah, vielleicht liebte sie mich in diesem Augenblick ein wenig. Sie konnte nicht fassen, dass ein derart begehrenswertes, prächtiges Schmuckstück ihr gehören sollte, dass sie es tragen würde. Und ich selbst nahm Lucilla die einfachen Goldohrringe ab, die sie trug, und steckte die rosafarbenen Perlen in ihre kleinen, vor Vergnügen geröteten Öhrchen. Es schmerzt mich sehr, wenn ich an diese Torheiten zurückdenke, und doch werde ich mich immer daran erinnern. Am nächsten Tag, einem Sonntag, kam Gonzaga zum Mittagessen zu uns und wir unterhielten uns laut und angeregt. Lucilla hatte ihr graues Seidenkleid angezogen, das ihr hervorragend stand, und trug eine Rose an der Brust. Eine Rose in derselben Farbe wie die Perlen. Gonzaga lud uns ins Theater ein und nahm uns mit ins Apollo, in eine lustige Vorstellung, in der wir gar nicht aufhören konnten zu lachen. Am nächsten Tag ging ich voller Eifer zur Arbeit, denn ich wollte so schnell wie möglich den kleinen Restbetrag für die Perlen begleichen. Ich kehrte zur gewohnten Zeit nach Hause zurück und als ich mich an den Tisch setzte, fiel mein erster Blick auf Lucillas Ohren. Ich sprang auf und stieß einen Schrei aus, als ich sah, dass eine der beiden rosafarbenen Perlen in dem kleinen, brillant besetzten Ring fehlte. »Du hast eine Perle verloren«, rief ich. »Hm? Eine Perle?« stammelte meine Frau und fasste sich an die Ohren, um die Ringe zu erfüllen. Als sie merkte, dass es stimmte, war sie so bestürzt, dass ich erschrak, nicht mehr wegen der Perle, sondern wegen des blanken Entsetzens auf Lucillas Gesicht. »Ah, ganz ruhig«, sagte ich zu ihr, »wir suchen sie, sie wird schon wieder auftauchen.« Ich brauche nicht zu erwähnen, dass wir überall suchten. Auf dem Teppich, in den Vorhängen, unter den Möbeln, sogar in Kisten, die Lucilla, wie sie meinte, seit über einem Monat nicht geöffnet hatte. Das vergebliche Suchen trieb ihr immer wieder Tränen in die Augen. Indessen kam mir der Gedanke, sie zu fragen, »Bist du heute Nachmittag ausgegangen?« »Ja, ich glaube schon«, antwortete sie zögernd. »Wohin denn?« »Hier und da, also ich war draußen eben beim Einkaufen.« »Aber in welchen Läden warst du denn?« »Ach, was weiß ich, in der Calle de Postas, an der Plattrella dell'Angel, in der Carriera de...« Oh, »zu Fuß oder in einer Kutsche?« »Zu Fuß, und dann nahm ich eine kleine Kutsche.« »Erinnerst du dich nicht, wo und welche Nummer sie trug?« »Ach, wie sollte ich mich daran erinnern? Liebe Güte, es war irgendeine Kutsche, die gerade vorbeifuhr«, entgegnete Lucilla nervös und brachte in bitteres Schluchzen aus. »Aber an die Läden wirst du dich doch wohl erinnern. Sag mir, welche es waren, und ich laufe sie einen nach dem anderen ab. Vielleicht liegt sie ja irgendwo auf dem Boden oder auf der Ladentheke.« »Ach, wir schalten Anzeigen.« »Wenn ich mich doch nicht erinnere, mein Gott, lass mich in Frieden«, rief sie so niedergeschlagen, dass ich nicht wagte, noch weiter in sie zu dringen und lieber abwartete, bis sie sich beruhigte. Wir verbrachten eine unruhige Nacht. Lucilla seufzte und wälzte sich im Bett, ohne Schlaf zu finden. Ich indessen zerbrach mir den Kopf darüber, wie wir die rosafarbene Perle wiederfinden könnten. In aller Frühe stand ich auf, zog mich an und um 8 Uhr klingelte ich an Gonzaga Lorentes Tür. Ich hatte gehört, dass die Polizei in besonderen Fällen den Verbleib verlorener oder gestohlener Gegenstände leicht in Erfahrung bringen könne, und ich hoffte, dass mir Gonchaga mit seinem Einfluss und seinen guten Beziehungen helfen würde, von diesem äußersten Mittel Gebrauch zu machen. Der Senorito schläft noch, aber gehen Sie ruhig schon ins Kabinett. In 10 Minuten bringe ich ihm seine Schokolade und frage ihn, ob er sie empfängt, sagte der Diener, als er meine Beharrlichkeit und Eile bemerkte. Ich beschloss zu warten. Der Diener öffnete die Fensterläden des Kabinetts, in dem es nach Essenzen und Zigarren roch. Wenn ich nur daran denke, wie anders es mir ergangen wäre, wenn dieser Diener mich sogleich ins Schlafzimmer geführt hätte. Ach, wie dem auch sei, als der erste Sonnenstrahl heiter durch die Fenster drang und noch bevor der Diener sagte, ach, nehmen Sie doch bitte Platz, hatte ich auf dem blauen Stoffbesatz eines Eisbärenfells, das vor dem weichen türkischen Divan lag, bereits die Perle gesehen, die rosafarbene Perle. Sollte Ihnen einmal widerfahren, was mir widerfuhr, und sollten Sie mich fragen, was in solch einer Situation zu tun sei, so würde ich mit großer Entschiedenheit antworten: Nehmen Sie ein Schwert aus der Waffensammlung über dem Divan und durchbohren Sie damit die Brust des Mannes, der nebenan schläft, auf dass er nie wieder aufwache. Doch wissen Sie, was ich tat? Ich bückte mich, hob die Perle auf und steckte sie in meine Tasche. Dann ging ich hinaus, kehrte nach Hause zurück und fand meine Frau wach und verstört. Ich betrachtete sie und um ein Haar hätte ich sie erdrosselt. Ruhig befahl ich ihr, die Ohrringe anzulegen. Ich nahm die Perle aus meiner Tasche, hielt sie zwischen 2 Fingern und sagte, »Hier, ich bringe dir, was du verloren hast. Na, habe ich sie nicht schnell gefunden?« Doch als ich endete, überkam ich schließlich eine Art Raserei oder Wutanfall. Ich griff nach den kleinen Ohren, riss die Ohrringe heraus und zertrat sie. Zum Glück gelang es mir, mich gleich wieder zur Vernunft zu zwingen. Ich lief die Treppe hinunter und floh ins nächste Café, wo ich einen Cognac bestellte. Ach, ob ich Lucilla wiedergesehen habe? Ach, nur einmal. Sie ging am Arm eines anderen. Es war nicht Gonchaga. Übrigens bemerkte ich, dass ihr linkes Ohrläppchen eingerissen war, wohl von mir. Ach, ganz aus Versehen. Wir sind bei Folge 3 von 3. Emilia Pardo-Bazan, die rosafarbene Perle, das war die titelgebende Geschichte. Wir kommen jetzt zur 6. Geschichte und das ist dann der letzte Teil dieser 3. Folge. Die Ähnlichkeit, übersetzt von André Otto. Die Ähnlichkeit. Es gibt keine unfruchtbarere Debatte als die um die Schönheit. Wieder und wieder haben wir sie in dieser Art, kleinem Senat, aus gleichermaßen abgeklärten wie neugierigen Leuten aufgegriffen, wo so viele zugleich reizvolle wie unlösbare Probleme gewälzt worden sind. Und stets blieben wir, wenngleich es an gelehrten Vorträgen nicht mangelte, in größerer Verwirrung zurück. Der eine meinte, die Schönheit bestünde in der Korrektheit der Linien, ein anderer in der Harmonie der Farben, dieser in der Verschmelzung beider Elemente, jener in der Jugend, einer aus den hinteren Reihen meinte in der Gesundheit und Widerstandsfähigkeit oder Anmut, Gewitztheit oder Anziehungskraft oder der Kunst des Frisiertisches oder dem Wohlklang der Stimme, und es gab sogar einen, der die Schönheit mit der Güte und dem Verstand gleichsetzte. Doch der kauzige Donato Abro, der den Diskussionen sonst nur schweigsam folgte, platzte schließlich mit dem folgenden Urteil heraus: Die Schönheit ist nichts. Da wir an seine Grillen gewöhnt waren, schwiegen wir, um zu sehen, wie er sich da wieder herauswand. Es geschah folgendermaßen: Sie ist nichts, absolut nichts. Wenn uns alle, die wir hier anwesend sind, eine Augenentzündung befällt, ist Schluss mit Linien, Farben, gesunder Anmut, Jugendschmuck. All das war auf unserer Netzhaut und nirgends sonst. »Meine Güte«, riefen wir, »wenn Sie uns alle gleich erblinden lassen wollen. Aber Sie sind ja bereits blind, wenn Sie für real halten, was nicht außerhalb unserer selbst existiert. Lassen Sie mich fortfahren. Ich werde Ihnen Beispiele geben. Zunächst aber, ich nehme an, dass es um weibliche Schönheit geht.« »Ach, Sie Schelm«, protestierte der Bildhauer. »Sie flüchten sich dahin, weil dort Ihre ketzerischen Ideen am wenigsten zu widerlegen sind. Uns Bildhauer betrifft das Erblinden nicht. Denken Sie nur an jenen, der seiner Sehkraft beraubt, mit seinen Fingerspitzen den Körper einer griechischen Statue bewunderte. Ach was, auch Sie erkennen keine starren Gesetze an, die unabänderlich wären. Die in ihrer Muschel schlafende Venus, die Sie vor 2 Jahren präsentierten und die den Preis erhielt, hat keine Ähnlichkeit mit der klassischen Venus und ist doch deswegen nicht weniger schön. Oder scheint vielmehr nicht weniger schön. Doch verlassen wir nicht das allgemein zugängliche Territorium. Die Kunst ist schließlich Besitztum einiger weniger. Ah, wir sprachen über Frauen, nicht wahr? Ja, über Frauen, jederzeit, stimmte der Vicomte von Trême zu, der boshaften Zungen zufolge eine durchaus ausschweifende Vergangenheit hatte. Worüber lohnt es sich in dieser Welt sonst zu diskutieren? Dann ist die Streitsache bereits entschieden, sagte Donato und lehnte sich genüsslich in seinen Sessel zurück. Wollen Sie behaupten, dass die Schönheit einer bestimmten Frau der Grund für die spezifischen Gefühle ist, die diese Frau in uns auslöst? Ach, was denn sonst? Antwortet Trême. Ihre Hässlichkeit? Entweder ist sie schön oder wir halten sie für schön. Und in diese Schönheit verlieben wir uns, mehr oder weniger. Hier gibt es unzählige Schattierungen und Abstufungen. Dann schenken Sie, bat Donato, nicht meinen Argumenten Gehör, sondern der zutiefst wahren Geschichte eines Freundes von mir, der im Ausland verstarb, weil er sich aus Unfähigkeit, einen Liebeshändel hinter sich zu lassen, dem Reisen widmete und den in Rom ein Sumpffieber, das man dort als Malaria kennt, von seiner Krankheit zu leben heilte. Mein Freund war der Sohn aus 2. Ehe eines recht wohlhabenden Herrn. Die anderen aus dem 1. Hochzeitsbett, hervorgegangenen Sprösslinge, vergötterten ihn und nahmen sich seiner wie ein Vater an, als sie alle zu Waisen wurden. Sein ältester Bruder heiratete eine junge Frau namens Jacinta und mein Freund, nennen wir ihn Marcello, um seinen wahren Namen nicht preiszugeben, ging mit dem jungen Paar nach Madrid, um dort sein Architekturstudium zu beenden. Die kleine Cousine Jacinta war überaus schön. Sie merken schon, dass ich auf die herkömmlichen Ausdrücke zurückgreife. Und wie die Tage mit einer Vertraulichkeit hier und einem Kompliment da dahingingen, entflammte Marcello in heftigster Leidenschaft für Jacinta. Als er verstand, was mit ihm geschah, als er sein Verlangen zu deuten wusste, überkam ihn das Entsetzen angesichts einer solch schuldhaften Neigung und er nahm sich vor, sie zu verbergen, wie man einen Schmutzfleck oder die Schande verbirgt, um nicht durch den kleinsten Spalt auch nur den Abglanz jenes Feuers aufscheinen zu lassen, das ihm Mark und Bein verzehrte. Und es wäre ihm gelungen, wäre nicht eine noch schrecklichere Sache geschehen, dass nämlich die Frau, das Objekt einer solch verdammenswerten Leidenschaft, entweder weil sie sie erahnte oder weil sie sich ansteckte, ohne sie zu erahnen, über kurz oder lang am gleichen Leiden erkrankte, weniger vorsichtig jedoch, es ihm mit solch deutlicheren Zeichen offenbarte, dass Marcello, der sich bereits vor jedwedem Kampf schwach und unterlegen fühlte, sich auf nichts anderes mehr besinnen konnte, als das Weite zu suchen. Seinem Bruder sagte er, er fühle sich krank, was nur bedingt eine Lüge war und dass er auf ärztliches Geheiß gesunde Luft, Landluft brauche. Und der Bruder schickte ihn beflissen und voll des Mitgefühls auf ein Landgut, das er von seinem Schwiegervater geerbt hatte und das, weil es sich im blühendsten und grünsten Teil der Berge um Cordoba befand, weil es zu diesem Zeitpunkt April war, einen wahrlich reizenden Garten abgeben musste. »Du wirst es komfortabel genug finden«, merkte er an, denn der Vater meiner Jacinta mochte diesen Ort sehr und suchte ihn gelegentlich auf, wenngleich weder Jacinta noch ich selbst ihn je betreten haben. »Ich habe so einiges munkeln hören über die Frau des Verwalters. Aber wer wird schon alles glauben, was man so hört? Schlussendlich ist das Entscheidende doch, dass es dir weder an Kleidung noch Möbeln fehlt. Und sollte doch etwas fehlen, gib sofort Bescheid.« Marcello brach in größter Verzweiflung zu seiner Einsiedelei auf und der Verwalter empfing ihn mit größter Zuvorkommenheit und hieß seiner Tochter, einer jungen Frau von etwa 20 Jahren, dem Fremden zu Diensten zu sein. Doch stellen Sie sich dessen Aufruhr vor, als sein Blick das erste Mal auf das Gesicht der Tochter fiel und er in ihm eine perfekte Kopie, ein vollendetes Abbild Jacintas gewahrte. Die Ähnlichkeit lag nicht nur in den Zügen, sondern im Ausdruck, den Manieren und der Gestik bis hin, und dies verwirrte Marcello am meisten, zum Klang der Stimme mit jenem andalusisch gelispelten Sch, das der Vorsteherin Manuelita einen solchen Zauber verlieh. Der Verliebte erkannte die schwarzen Augen wieder, die sich ihm ins Herz eingebrannt hatten, die Figur, deren Rundungen ihm Schwindel verursachten, die blasse Farbe der weichen Haut, nach der er verrückt war, und wie er sich an die Bemerkungen seines Bruders bezüglich der Frau des Verwalters erinnerte, nahm es ihm nicht Wunder, eine neue Jacinta in den Bergen vorzufinden. Innerhalb weniger Tage bemerkte er, dass die Bergbewohnerin unzählige entzückende Wesenszüge hatte. Gepflegt, auf ihre Weise elegant, lebhaft und unvergleichlich aufgeweckt, mal fröhlich, wehmütig, nie um eine Antwort verlegen, mit einer regen Auffassungsgabe, bisweilen feinfühlig, spröde im rechten Moment, wusste sie zudem die Gitarre anzuschlagen und den Polo mit einer Anmut anzustimmen, die einem die Sinne raubte. Verzückt meinte Marcello, ein solch köstliches Heilmittel für seine moralischen Beschwerden müsse von der Vorsehung selbst stammen, und er gab sich ganz der Bergbewohnerin hin, umwarb sie und stellte ihr, begünstigt von jener Freiheit, die das Landleben bietet, und der wohlwollenden Gelegenheit, die das Zusammenleben unter einem gemeinsamen Dach ermöglicht, unermüdlich nach. Manuelita wehrte sich, doch schließlich ließ ihr Widerstand nach, und sie willigte in ein Treffen an einem flachen Gitter ein, wo sie, ohne ihre Sittsamkeit in Gefahr zu bringen, sich ausgiebig mit Marcello unterhalten konnte. Bei solcherlei Duellen ist es für gewöhnlich der erste Sieg, der hart erkämpft werden muss, während die übrigen sich unumgänglich einstellen. Und wenn zugleich Manuelita sich sehr zierte, gestattete sie Marcello am Ende doch eines Abends, statt durch das Gitter im Inneren des Zimmers zu sprechen, dem das Gitter Schutz bot, der Erzähler hielt für einen Augenblick inne, wie um den Ausgang dessen vorzubereiten, was ihm noch zu erzählen blieb. Marcello trat vor Lust bebend in jenes Gemach und verkostete in seiner Vorstellung schon das Glück, das ihn erwartete. Manuelita hatte sich nicht getraut, Licht anzuzünden. Doch das Mondlicht drang in großen Wellen durch das Gitter, an dem sich das errötete und möglicherweise seiner Entscheidung bereits zur Hälfte bereuende Mädchen festhielt, und strahlte ihm voll ins Gesicht, wodurch er blasser und vom Farbton jener Jasminblüten schien, die sich in ihrem schwarzen Haarkranz drängten. Marcellos Schritte waren wie im Traum, und als er Manuelita näher kam, als er die geschwungenen, sich biegende Taille mit seinen Armen umschlang, als er mit seinen Lippen den Duft der weißen Blüten einsog, die so nah an der kühlen Wange und dem gedrechselten Hals waren, hauchte sein Mund mit einem tiefen Seufzer einen Namen aus, den Namen Jacinta. Und wie er sich selbst hörte, wie er unwillkürlich jenen Namen wiederholte, ließ er, wie vom Anblick einer Schlange entsetzt, ab, wich zurück, taumelte und floh schließlich blind tastend die Treppe hinauf und schloss sich in sein Zimmer ein, wo er die Nacht voller Gewissensbissen und Tränen verbrachte, um im Morgengrauen nach Cordoba und von Cordoba nach Paris aufzubrechen. Verstehen Sie den Grund für Marcellos Verhalten? Ja, für ihn gab es nur Jacinta. Manuelita hatte es nie gegeben, außer in jener flüchtigen Wirklichkeit, die ihr die Ähnlichkeit mit der anderen verlieh, erwiderten wir durchaus beeindruckt und unwillentlich sinnierend. Genau, wie ich sehe, sind Sie scharfsinnig. Während Marcello meinte, sich von seiner verbrecherischen Leidenschaft zu befreien, verfiel er ihr stattdessen vollends, ging ihr nach, gab sich ihr hin. Und die Schönheit? Manuelita, die kleine Verwalterin, war genauso schön wie Jacinta, die Dame, womöglich sogar schöner. Marcello scheint mir zu idealistisch, wandte Tremé verächtlich ein. Ach, das sind wir alle, erklärte Donato. Und die Schönheit, eine Idee, einige Tropfen Illusion zur inneren Anwendung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie mehr haben wollen, Sie haben jetzt 6 von 24 Geschichten gehört. Emilia Pardo Bazan, die rosafarbene Perle und andere Geschichten aus dem Panoptikum der Liebe. Bestellen Sie sich das Buch, es kostet 18 Euro, Leinenband, Hardcover, Fadenheftung, Banderole und Vor- und Nachwort plus einige Fotos. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die Folge der Büchermacher Nummer 249. Wir nähern uns also dem Vierteltausend. Folge 249, wie Verlage Bücher machen, Teil 187. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich der Verleger und Herausgeber und Sprecher in diesem Podcast, Ralf Plenz. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.